Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken für das, was wir schon in den vergangenen Tagen in diesem Haus hören und aufnehmen konnten. Du hast uns da reich beschenkt und wir sind immer wieder froh über diese Orientierungen und auch über diese Horizonterweiterungen, die für unseren Glauben so hilfreich, stärkend, weiterführend sind. Dank dafür. Und du weißt auch, wie wichtig uns in diesem Haus dein Wort, die Bibel, ist. Und wir freuen uns über das, was wir in deinem Wort hören und lesen und sind froh über die, die sich mühen, uns eine möglichst gute Übersetzung deines Wortes in unserer Sprache zu geben. Und so sind wir auch gespannt auf das, was wir heute Nachmittag und heute Abend hören werden und bitten dich um deinen Segen für unser Zusammensein. Dir, unserem Gott, dir, dem Lebendigen, dem Ewigen, dir sei die Ehre. Amen.
Also jetzt zu unserem Thema, die Bibel genau übersetzen. Wie macht man das? Ich habe Ihnen gesagt, dass meine Frau unter den Afars in Ostafrika gearbeitet hat. Und sie hat die eingeborene Sprache gelernt. Damals hat man gerade begonnen, das Neue Testament auf Afar zu übersetzen. Und als sie dann schon wieder zurück war in Deutschland oder genauer in der Schweiz, da bekamen wir einmal von einer ihrer ehemaligen Kolleginnen einen Brief. Die hat dann am Alten Testament gearbeitet und sie hat uns ein kleines Beispiel erzählt aus ihrer Arbeit. Und zwar war man bei dem alttestamentlichen Buch der Sprüche angekommen. Das geht ja dann immer so, dass die Missionarin einen Entwurf macht, so gut sie das kann, in dieser ihr doch noch recht fremden Sprache. Sie formuliert das, wie sie das hinkriegt, und dann zieht man einen einheimischen Sprachhelfer bei, um zu sehen, ob der das auch versteht und ob allenfalls noch was zu verbessern wäre. Man war bei Sprüche 5, Vers 19 angekommen. Da steht, eine Frau ist anmutig wie eine Gazelle. Und als sie ihm das vorlas, da fuhr der Sprachhelfer hoch. Das kannst du unmöglich sagen, protestierte er. Eine Gazelle ist ein dummes Tier. Okay, beruhigte sie ihn. Wie würdest du denn das ausdrücken? Mit welchem Tier würdest du eine anmutige Frau vergleichen? Mit einer Kuh, sagte er. Eine Kuh, sagte er, die ist erstens gescheit und zweitens hat sie auch einen anmutigen Gang. Und so steht jetzt in der Afa-Bibel im Buch der Sprüche, eine Frau ist anmutig wie eine Kuh. Ich hoffe, die Damenwelt, die hier ja auch vertreten ist, verzeiht mir dieses kleine Beispiel. Immerhin hat der Sprachhelfer in bester Absicht und durchaus zum Wohl der Damen protestiert. Übrigens, in der Lutherbibel steht noch was anderes. Da heißt es auch in der neuesten Ausgabe, Tabitha heißt übersetzt Reh. Das ist jetzt nicht Sprüche, das Wort Gazelle kommt auch im Neuen Testament vor. Und Luther hat das auch nicht mit Gazelle wiedergegeben, sondern mit Reh. Luther wusste ganz genau, dass meine lieben Deutschen, wie er sie nannte, sich unter Gazelle nichts vorstellen konnten. Zu Luthers Zeit kannte man noch keine Tiergärten, wo man exotische Lebewesen besichtigen konnte. Und eine Safari nach Kenia oder Tansania in den Serengeti-Nationalpark, das haben die Reisebüros damals noch nicht angeboten. Und deshalb hat Luther einfach ein Tier gewählt, das den Lesern bekannt war und mit dem sie Anmutigkeit verbanden. Und das war eben das Reh. Und so ganz bisschen ähnlich wie die Gazelle sieht es ja auch aus, ähnlicher als die Kuh. Der Afa hat sich für die Kuh entschieden. Wir, würde ich sagen, bleiben ruhig bei der Gazelle. Wir kennen die ja inzwischen. Ja, unser Thema heißt eine Bibel, die Bibel genau übersetzen. Wie kriegt man das hin? Bibel kommt ja aus dem Griechischen und heißt eigentlich ganz einfach Buch. Das Buch schlechthin, das Buch der Bücher. Das ist ein einzigartiges Buch, natürlich in dem Sinn, dass Gott dort zu uns spricht, aber es ist noch in einem anderen Sinn einzigartig. Es ist noch in einem anderen Sinn das Buch der Bücher, weil es nämlich ein Buch ist, das aus vielen Büchern besteht. 66, eine richtige Bibliothek. Und eines dieser Bücher ist der Brief des Apostels Paulus an die Christen in Philippi. Hier sehen Sie ein Stück von diesem Brief, das ist Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Der berühmteste Teil dieses Briefes, das sogenannte Carmen Christi, das Lied von Christus, genauer das Lied vom Abstieg und Wiederaufstieg von Jesus, hinunter bis ans Kreuz und dann über alle Himmel. Und wenn Sie sich das angucken, dann sehen Sie auch ganz konkret, warum es nötig ist, die Bibel zu übersetzen. Ganz einfach, weil wir nicht alle Griechisch können. Ich hoffe, ich unterschätze Sie jetzt nicht. Aber ich vermute doch, dass der eine oder andere eben doch nicht Griechisch gelernt hat. Die Originaltexte der Bibel, die sind in Sprachen abgefasst, die den meisten von uns fremd sind. Griechisch, genauer Altgriechisch, Hebräisch, genauer Althebräisch und Aramäisch. Und deshalb müssen die biblischen Bücher in eine Sprache übersetzt werden, die wir verstehen, am besten natürlich in unsere Muttersprache, Deutsch. Das ist übrigens auch Basisauftrag von Jesus, wenn er sagt, geht in alle Welt, ja, und lehrt Gottes Botschaft und macht die Menschen aus allen Völkern zu meinen Jüngern, dann ist gewissermaßen der allererste Auftrag, der da eingeschlossen ist, Bibelübersetzung. Denn wenn man in alle Welt geht, zu den Eskimos oder zu den Indianern, dann muss man lernen, deren Sprache zu sprechen. Man kann nicht erwarten, dass die Griechisch und Hebräisch lernen. Und das bedeutet Bibelübersetzung. Bibelübersetzung ist eminent evangelistisch, missionarisch. Das steht am Anfang dieses Missionsauftrages. Muss die Bibel wirklich übersetzt werden? Bloß weil wir nicht Griechisch können. Diese Begründung ist unvollständig. Es gibt noch einen Grund hinter diesem Grund. Diese Texte müssen übersetzt werden, weil sie uns interessieren. Oder zumindest, weil sie uns interessieren sollten. Und nicht nur, weil wir sie so auf Anhieb nicht verstehen. Als Paulus seine Briefe schrieb, da gab es ja noch unzählige andere Leute, die ebenfalls griechische Texte abfassten. Die Korrespondenz der Geschäftsleute von damals, die Manuskripte der Dozenten, den Rechenschaftsbericht irgendeines römischen Staatsbeamten, der Notizzettel eines Handwerkers. Das waren alles griechische Texte, alles Texte, die wir genauso wenig lesen können wie diesen hier. Müssen die deshalb übersetzt werden? Also vielleicht für einen Altertumsforscher, aber für uns wohl kaum. Dafür interessieren uns diese Texte heute zu wenig. Uns fehlt die Zeit, uns mit dieser längst vergangenen Epoche abzugeben. Aber die Bibel interessiert uns, sollte uns interessieren. Wir möchten wissen, wir müssen wissen, was in diesem Buch der Bücher steht. Und genau deshalb gibt es Bibelgesellschaften, die Übersetzer anstellen und dafür sorgen, dass der heutige Leser dieses Buch in seiner Sprache lesen kann. Und damit sind wir bereits bei einem eminent wichtigen Punkt. Wer die Bibel übersetzen will, der muss das so genau wie nur irgend möglich tun. Denn den deutschen Leser interessiert nicht, was Herr Sümank in religiösen Fragen denkt. Der möchte wissen, was der Prophet Jesaja über Gott sagt oder der Apostel Petrus oder Jesus Christus selber in Sachen Religion zu sagen hat. Der Übersetzer ist kein Autor. Er erfindet keinen Text. Er findet einen Text vor und diesen hat er so sorgfältig und gewissenhaft wie möglich wiederzugeben und weiterzugeben. Das versteht sich eigentlich ganz von selbst. Wann immer wir ein Buch in einer Übersetzung aufschlagen, erwarten wir, dass wir die Originalgedanken des Autors mitbekommen. Wenn ich einen ins Deutsche übersetzten Roman von dem Russen Dostojewski lese, und ich kann natürlich kein Russisch, dann gehe ich davon aus, dass ich es hier wirklich mit Dostojewskis Überzeugungen zu tun habe und nicht mit den Ansichten des Übersetzers. Der deutsche Leser erwartet zu Recht, dass dieses Werk den sprachlichen Graben überbrückt und ihn so nah wie möglich ans Original ranführt. Das ist bei der Bibel genauso, das ist unsere Erwartung und diese Erwartung ist dort gerade nochmal so wichtig. Denn nach dem Selbstverständnis der Bibel handelt es sich beim Inhalt dieses Buches nicht nur um Menschenwort, sondern auch und vor allem um Offenbarung. Das gesamte Buch ist Menschenwort, von Menschen empfangen und niedergeschrieben, aber das gesamte Buch von A bis Z ist genauso, und das ist viel wichtiger, Gottes Wort. Mitteilungen des einzig wahren Gottes. Es handelt sich um Worte der Wahrheit. Es handelt sich um autoritative Aussagen von allerhöchster Instanz. Und kein Mensch, auch nicht der Übersetzer, käme von sich aus auf diese Gedanken, die in der Bibel stehen. Und kein Mensch und erst recht nicht der Übersetzer dürfte es wagen, an diesen Gedanken auch nur das Geringste zu ändern. Der Bibelübersetzer ist, wenn man mal dieses etwas altertümliche Bild verwenden mag, sowas wie ein Herold, der eine Botschaft seines Königs unter die Leute bringt. Der Herold ist nicht Ausgangspunkt der Botschaft, er ist nur Vermittler. Wehe, er verfälscht etwas, dann wird ihm sein Auftrag entzogen. Er hat ja gerade das Mandat, das königliche Wort so genau und so klar wie möglich weiterzugeben. Und wenn die Leute ihn reden hören, dann hören sie nicht den Herold, sondern den König. Den sehen sie vor sich. Was der Herold ihnen sagt, das sagt ihnen der König. Und wenn es so etwas gibt wie ein übersetzerisches Berufsethos, dann hat der Bibelübersetzer dieses Ethos doppelt und dreifach zu berücksichtigen. Er muss bereit sein, sich ganz und gar zurückzunehmen und ausschließlich die biblischen Autoren zu Wort kommen zu lassen. Deswegen ist die Aufgabe des Übersetzers trotzdem eine höchst kreative Aufgabe. Der Übersetzer übernimmt sozusagen eine Schlüsselrolle in der Vermittlung dieser Botschaft. Er spielt eine Doppelrolle. Nach hinten gewandt zum griechischen Text hin ist er nur Empfänger. Da konstruiert er nichts, da erfindet er nichts. Er muss nur einfach hören und aufnehmen und verstehen. Aber wenn er sich dann zu seinem potenziellen Leserpublikum wendet, dann muss er plötzlich höchst kreativ werden, denn dann muss er das, was er vom Griechischen her gehört und verstanden hat, in eine sprachliche Form des Deutschen gießen. Und da ist höchste Kreativität gefordert. Und es ist aber nicht eine Kreativität, die Dinge einfach sich aus den Fingern saugt. Es ist eine, wenn man so will, exegesegebundene Kreativität. Eine Kreativität, die ihre Grenzen und ihre Grundlage hat auf den Texten der Bibel. Damit haben wir eine Abgrenzung vorgenommen. Und zwar eine gegenüber sogenannten Texttransformationen, die bewusst was anderes wollen, als eine genaue Übersetzung zu liefern. Ja, denken Sie zum Beispiel an eine Kinderbibel. Warten Sie mal, ich gehe noch ein Bild weiter. Ja, Texttransformationen. Da gibt es Übersetzungen und Bearbeitungen. Eine Kinderbibel zum Beispiel, da wird nicht der ganze biblische Stoff geboten, wird eine Auswahl getroffen. Und die ausgewählten Stücke, die sind zum Teil sehr gerafft oder ganz stark ausgeschmückt, je nachdem. Man bemüht sich, den Text dem kindlichen Aufnahmevermögen anzupassen. Da ist nichts Verkehrtes dran. Das ist völlig legitim, nur sollte man das nicht als Übersetzung im eigentlichen Sinn bezeichnen. Es handelt sich um eine Bearbeitung. Oder denken Sie, um einen Schritt weiter zu gehen, an ein Theaterstück oder ein musikalisches Bühnenwerk zu biblischen Stoffen, davon gibt es ja massenweise. Da wird ein Bibeltext teilweise völlig umgeschrieben, auf Rollen verteilt, dramaturgisch neu geformt. Das ist wieder völlig legitim, solange man klarstellt, dass es sich um eine Bearbeitung handelt und nicht um den eigentlichen Text. Oder denken Sie, wenn man sich völlig lösen will davon, an ein Gemälde, eine bildliche Darstellung. Jetzt haben wir uns völlig von der Sprache gelöst. Im späten Mittelalter gab es die sogenannten Bibliae Pauperum. Das waren die armen Bibeln. Das waren bebilderte Bibeln, da war kein Text oder kaum ein Text für die, die man die Armen im Geist nannte. Nicht unbedingt die, die keine Beziehung zu Gott hatten, aber das waren die Analphabeten oder die mit geringer schulischer Ausbildung, die nicht lesen und schreiben konnten. Die sollten das Evangelium doch auch verstehen. Und für die hat man solche Bibliae Pauperum entworfen. Die bestanden einfach aus Bildern zur Bibel. Und die vielen Kirchenfenster, die mit biblischen Geschichten dekoriert sind, die haben genau diese Funktion gehabt zumindest, die Leute sollten entlang gehen und die wesentlichen alttestamentlichen und neutestamentlichen Geschichten visuell vorgeführt kriegen. Diese Darstellungen können durchaus biblische Inhalte vermitteln, aber es handelt sich natürlich nicht um Übersetzungen im eigentlichen Sinn. Fachsprachlich gesagt handelt es sich dabei um intersemiotische Transmutationen. Klingt jetzt ganz kompliziert. Transmutationen heißt einfach, da wird was woanders hin verpflanzt, sozusagen, in eine andere Sprach- oder Ausdruckswelt. Semiotisch heißt, da ist ein Zeichensystem vorhanden. Die Semiotik ist die Zeichenlehre. Und intersemiotisch heißt, es wird zwischen zwei Zeichensystemen geswitcht, hin und her gewechselt. So wie international zwischen Nationen hin und her springt, springen intersemiotische Transferierungen zwischen Systemen hin und her. Da ist das sprachliche System, wo man den Text sprachlich vermittelt, oder ist dieses bildliche System, wo man mit Bildzeichen arbeitet. Dann gibt es die intrasemiotischen Transmutationen, die bleiben innerhalb desselben Zeichensystems, zum Beispiel eine Kinderbibel. Die verwendet ja auch Sprache. Und die intersemiotischen, die überschreiten diese Grenze, eben zum Beispiel ein Gemälde, ein Comic oder ein Film zur Bibel. Ich sage das nur, damit man ein bisschen so den Oberbau auch im Hinterkopf hat. Man kann all diese Übertragungsvorgänge von biblischen Stoffen unter dem Oberbegriff der Transformation zusammenfassen, der Texttransformation. Und dagegen ist nichts einzuwenden, solange bei den Unterbegriffen klar unterschieden wird zwischen Übersetzung einerseits und Bearbeitung oder Umformung andererseits. Und genau das ist heute in gewissen Wissenschaftskreisen und gerade auch in Kreisen von Bibelübersetzern nicht mehr immer der Fall. Es wird nicht mehr klar getrennt, was ist Bearbeitung, was ist Übersetzung. Man postuliert heute von vornherein fließende Übergänge zwischen diesen verschiedenen Kategorien. Man hebt ganz bewusst die Grenzen auf. Und das hat damit zu tun, dass man im Ausgangstext, im griechischen Text, grundsätzlich ein vieldeutiges Gebilde sieht. Man sagt, der Ausgangstext enthält gar keine eindeutige Botschaft. Die Botschaft, die entsteht sozusagen erst im Kopf des Lesers. Was der Autor mitteilen wollte, das weiß keine Menschenseele mehr. Maßgebend ist, was der Leser darunter versteht. Und jeder Leser hat sein eigenes Recht, das zu verstehen, was er möchte, was in seiner Situation das Richtige ist. Wenn man so an den Text rangeht, gar nicht erst erwartet, dass hier objektive Wahrheit festgehalten ist, dann natürlich ist man sehr schnell bei der Bearbeitung gelandet. Es gibt natürlich durchaus richtige Beobachtungen bei dieser sogenannten Rezeptionsästhetik, wie dieses Verfahren heißt, oder auch die Reader-Response-Kritik, also der Leser antwortet auf den Text und legt erstmal die richtige Auslegung rein. Klar ist unser Zugang zum Bibeltext immer ein Stück weit subjektiv. Man hat beim Bibellesen immer eine Brille auf. Die einen lesen alles mit einer schwarzen Brille, werden depressiv. Die anderen alles mit einer rosaroten, sehen nur die Verheißungen. Manche finden alles federleicht, verstehen jede Stelle. Nur wenn man sie fragt, können sie auch nicht genau darauf antworten. Aber egal, sie haben keine Probleme damit. Andere sehen nur die Schwierigkeiten und bleiben immer an den Stellen hängen. Sinnvoll lesen heißt verstehen. Und damit ich verstehe, muss ich interpretieren. Und jeder interpretiert wieder ein wenig anders. Das ist soweit völlig richtig. Glauben Sie nur nicht, dass wenn Sie Griechisch könnten und Hebräisch, dass Sie dann einfach alles verstehen und beantworten können. Auch wer Griechisch liest, muss sich einen Reim drauf machen und es sich zurechtlegen. Ja? Aber das Entscheidende ist, wenn wir unterschiedliche Verständnisse haben von derselben Aussage, dann können wir darüber miteinander diskutieren und versuchen, die Argumente pro und contra gegeneinander zu halten und nach Möglichkeit zum selben Interpretationsergebnis zu kommen, zu einer einheitlichen Auffassung. Wenn ein Sprachwissenschaftler, der über die Rezeptionsästhetik eine Vorlesung hält, der erwartet ja dann auch, dass seine Zuhörer ihn verstehen. Wenn der von vornherein denken muss, jeder versteht was anderes, wenn ich da rede, dann braucht er seinen Vortrag gar nicht erst zu halten. Nein, Er möchte, dass sie alle genau das Gleiche begreifen. Und wenn nicht, dann lässt er Rückfragen zu und schiebt Erklärungen nach, um sicherzustellen, dass er richtig verstanden wird. Das ist heute so, sonst könnte man überhaupt nicht kommunizieren. Und natürlich wollten auch die biblischen Autoren sinnvoll kommunizieren. Ein biblischer Autor darf erwarten, dass man ihn so versteht, wie er das beabsichtigt hat. So, das waren jetzt alles die Prolegomena, die Vorreden, damit Sie so ein bisschen den Oberbau auch ein bisschen kennen. Und jetzt machen wir uns dran, einen Bibeltext so genau wie möglich zu übersetzen. Was sich dabei abspielt, das lässt sich sehr schön mit dem Doppelsinn des deutschen Wortes übersetzen veranschaulichen. Der Übersetzer ist gewissermaßen ein Fährmann. Jemand, der die sprachliche Ladung von einem Ufer des Flusses ans andere übersetzt. Er übersetzt, indem er übersetzt. Ja? Der Fluss stellt die Sprachgrenze dar. Auf der einen Seite wird Griechisch gesprochen, auf der anderen Deutsch. Und der Übersetzer vermittelt zwischen diesen beiden Ufern, den beiden Sprachwelten. Ist eine solche Vermittlung überhaupt möglich? An dieser Stelle kommt eine grundlegende Beobachtung ins Spiel. Jede sprachliche Äußerung, ganz egal ob mündlich oder schriftlich, lässt sich von zwei Seiten her betrachten. Von ihrer Form her und von ihrem Inhalt her. Diese beiden Aspekte, Form und Inhalt, die sind strikt auseinanderzuhalten und gehören doch untrennbar zusammen. Form und Inhalt, Ausdruck und Bedeutung, das sind zwei Seiten, die man trennen muss und die doch beide zur selben Medaille gehören, zur Sprachmedaille. Als ich mich hier vorbereitet habe für diesen Anlass, da musste ich mir ja erstmal überlegen, über was könnte ich zu Ihnen sprechen im Detail. Und dann habe ich mir die verschiedensten Gedanken gemacht zu dem Thema. Und jetzt stehe ich hier. Und jetzt könnte ich einfach hier stehen und mir weiter Gedanken machen. Mein Kopf wäre voll interessanter Inhalte, aber davon hätten Sie rein gar nichts. Solange ich nicht den Mund aufmache und das irgendwie weitergebe, tja, schön für mich, Pech für Sie. Damit Sie da was davon haben, muss ich meine Gedanken zum Ausdruck bringen. Und zwar muss ich Ihnen eine Form geben, mit der Sie was anfangen können. Konkret heißt das zum Beispiel, ich muss Deutsch zu Ihnen sprechen. Dann hat der Inhalt, die Gedanken meines Kopfes eine für Sie angemessene Form. Sie verstehen, was ich Ihnen sagen möchte. Nehmen wir mal an, ich würde plötzlich beschließen, die Form zu wechseln, das heißt die Sprache. Und sagen wir mal, ich könnte Afa wie meine Frau und würde jetzt plötzlich auf Afa weitermachen, den Rest des Vortrags auf Afa halten. Ich nehme jetzt mal an, kein einziger von Ihnen kann Afa. Also, was dann? Dann würde ich genau die gleichen Gedanken äußern. Die Form, der Inhalt ist identisch, aber die Form hat komplett gewechselt und Sie würden mich nicht verstehen. Haben Sie schon mal zugesehen, wenn jemand mit Zeichensprache etwas vermittelt? Im Fernsehen sieht man es manchmal, wenn für die Taubstummen etwas gemacht wird. Man sieht Bewegungen, man sieht Gesten, die sind uns nicht fremd, wenn eine Hand rauf oder runter geht. Wir können das alles nachahmen und trotzdem wissen wir nicht, was mitgeteilt wird. Das sind im wahrsten Sinn des Wortes sinnlose Bewegungen für uns, weil wir dieses Zeichensystem der Taubstummen nicht kennen. Die Bewegungen, die dort gemacht werden, die sind für uns nicht mit Bedeutung verknüpft. Für uns sind es Bewegungen, aber keine Zeichen. Für den, der dieses System gelernt hat, sind die Bewegungen Zeichen. Und nicht nur die Taubstummensprache ist eine Zeichensprache. Alle Sprachen sind Zeichensprachen. Alle Sprachen sind sozusagen Symbolsysteme. Ob das jetzt gesprochene Symbole sind, also Laute, phonetische Symbole, oder ob das geschriebene Symbole sind, grafische Symbole, tut nichts zur Sache, es sind Symbole, die man unterschiedlich deuten kann. Wenn ich Ihnen hier, ich habe jetzt kein Bild mehr so auf die Schnelle gefunden, wenn ich Ihnen hier ein Hausrind abbilden würde, ja, und Sie fragen würde, was ist das? Sie würden unisono rufen, Kuh. Wenn hier der Saal voll Engländern säße, würden die unisono rufen, Kau. Und wenn Franzosen hier wären, würden die sagen, Wasch. Es ist dieselbe Wirklichkeit, die außersprachliche Wirklichkeit ändert sich nicht, derselbe Inhalt, aber jede Sprachgemeinschaft hat ihre eigenen Symbole, um dem Inhalt sozusagen eine Form zu geben. Und ja, solange wir kein Englisch verstehen, ist dann eben dieses englische, diese englischen Laute Kau für uns völlig sinnlos. Wir fangen damit nichts an. Man kann auch vom Symbol herkommen. Wenn man ein Wörterbuch aufschlägt, dann findet man dort das Zeicheninventar der deutschen Sprache. Da stehen lauter Buchstaben zu einem Wort verbunden. Und diese Wortzeichen verbinden wir mit bestimmten Inhalten. Das sind Bedeutungsträger. Wenn Sie ein englisches Lexikon aufschlagen, dann sind da ebenfalls Wörter aufgelistet. Aber eben, wenn jemand kein Englisch kann, dann ist das für ihn nur Druckerschwärze. Die Zeichen bedeuten ihm nichts. Er ist nicht in das Zeichensystem der Angelsachsen eingeweiht. Und obwohl Engländer und Deutsche alles, was sie ausdrücken, mit denselben 26 Buchstaben beschreiben, wir haben das gleiche Alphabet, sehen die Zeichen doch meist sehr unterschiedlich aus. Ja, die sprachlichen Zeichen, die Formen für einen Inhalt. Manchmal stößt man in einem Lexikas von Englisch und Deutsch auf ein Zeichen, das tupfengleich aussieht. Und doch bedeutet es für den Engländer was völlig anderes als für den Deutschen. Wir verknüpfen andere Inhalte damit. Zum Beispiel, wenn Sie die Buchstabenabfolge sehen, N-O-T. Für uns ist klar, Bedrängnis, ein Hauptwort. Für den Engländer ist genauso klar, nicht eine Partikel. Oder wir stoßen auf das Wort G-I-F-T, diese Buchstabenabfolge. Für den Deutschen ist klar, wieder ein Nomen, ein schädlicher Stoff. Für den Engländer ist ebenso klar, ein Geschenk, ungefähr das Gegenteil. Man kann das auch im Französischen, es gibt in jeder Sprache diese Sachen, M-A-N-C-H-E, wie lesen wir das? Manche, einige, ein Indefinitpronomen. Was liest der Franzose? Manche, das ist der Ärmel oder der Ärmelkanal, der heißt auch so. Oder T-U-E-R, die Tür. Was liest der Franzose? Tuer, töten, ein Verb, ein Zeitwort. Gehen wir noch mal zu dem zweiten englischen Beispiel zurück, Gift. Klar kann der Engländer auch von Gift reden, also von dem, was wir mit Deutschen mit Gift bezeichnen. Arsen ist in englischen Krimis besonders beliebt. Aber der Engländer tut das mit anderen sprachlichen Mitteln. Poison, sagt er zum Beispiel dazu. Die Buchstabenfolgen sind sozusagen kodiert, verschlüsselt und in jeder Sprache wieder anders. Die Kodierung unserer Muttersprache, die lernen wir ganz von selber. Die saugen wir sozusagen mit der Muttermilch ein. Uns kommt einfach vor, als wüssten wir das, was dies und das Zeichen bedeuten sollen. Die Kodierung einer Fremdsprache, die kann man lernen mit viel größerem Aufwand. Und wenn man sie kann, dann wird man zum Wanderer zwischen zwei Sprachsystemen. Dann kann man Übersetzer werden. Aber sehen Sie, aus dem allem ist auch klar, wie wichtig es ist, dass man Form und Inhalt unterscheidet. Wenn es diese Unterscheidung nicht gäbe, dann wäre es nicht möglich zu übersetzen von einer Sprache in die andere. Wenn der Inhalt immer an denselben Zeichensatz gebunden wäre, an diese Form oder diese, und keine andere Möglichkeit der Kodierung bestehen würde, dann müssten alle Menschen auf der Welt die gleiche Sprache lernen, damit sie sich verständigen können. Aber Inhalte lassen sich grundsätzlich auf unbegrenzt viele Möglichkeiten kodieren. Deswegen gibt es so viele Sprachen. Und man kann alle Inhalte auf die verschiedensten Weisen ausdrücken mit den verschiedensten Sprachen. Man kann mit anderen Worten demselben Inhalt die unterschiedlichsten Formen geben. Übrigens, wenn Inhalte nur auf eine einzige Weise formuliert werden könnten, dann dürfte man letztlich auch gar nicht drüber nachdenken. Denn wenn ich drüber nachdenke, dann übersetze ich sozusagen für mich selber. Das ist wie ein intralinguales Übersetzen. Also in meiner eigenen Sprache übersetze ich das, was ich lese. Ich mache es für mich verständlich. Ich wiederhole das, was ich gelesen habe, mit meinen eigenen Worten im Kopf nochmal. Das ist sehr wichtig, dass man das darf. Man muss über Texte nachdenken und sie sozusagen umformulieren dürfen, ohne den Inhalt preiszugeben. Man kann sehen, wie wichtig das ist, wenn man mit Muslimen redet. Ich habe oft mit Muslimen diskutiert. Ich habe ihnen immer wieder eine Sure aus dem Koran gezeigt und wollte ihnen zeigen, dass da ein Problem ist. Aber ich hatte das natürlich in deutscher Übersetzung vorgelegt. Das wird jedes Mal rundweg abgelehnt. Der Koran könne nur in seiner Originalsprache Arabisch richtig verstanden werden. Der ist sozusagen wie, es ist nicht gestattet und nicht möglich, dass man den kodiert in einer anderen Sprache. Als wäre die Form des Arabischen maßgebend für den Inhalt, den Allah via Mohammed uns weitergeben wollte. Und die Konsequenz, die sieht dann genauso aus, wie ich das gerade beschrieben habe. Wenn man in einer fremden Sprache nicht über den Koran nachdenken darf, dann darf man es letztlich auch nicht in Arabisch. Muslime dürfen nicht über den Koran kritisch nachdenken. Ist ihnen untersagt. Auch nicht in ihrem eigenen Zeichensystem sozusagen. Und deswegen lernen in den Koranschulen zahllose Kinder den arabischen Wortlaut der Suren einfach auswendig, verstehen kein Wort davon. Und sollten sie einmal etwas verstehen und rückfragen, dann wird ihnen das untersagt. Das muss einfach geschluckt werden. Ja, also das ist mir sehr wichtig. Es ist völlig klar, dass der Inhalt nicht verfälscht werden darf beim Übersetzen. Aber die Form darf und sie muss verändert werden. Übersetzen heißt eigentlich gar nichts anderes als die Form ändern und den Inhalt belassen. Die Gedanken sind sozusagen die Kleider. Und jetzt packe ich diese Kleider in einen Koffer. Der Koffer ist die sprachliche Form. Jetzt gebe ich das dem Fährmann und der setzt jetzt über ans andere Ufer, nimmt den Koffer mit und am anderen Ufer packt er die Kleider wieder aus. Nee, ich habe es falsch gesagt. So, ich komme mit meinen Kleidern, mit dem Kleiderkoffer, sage ich jetzt, am griechischen Ufer. Und dann nimmt er die Kleider aus dem Koffer, fährt sie ans andere Ufer und dort packt er sie wieder in den Koffer und dann werden sie weiter transportiert. So, und die Verpackungen sind anders. Der griechische Koffer ist anders als der deutsche Koffer, aber der Inhalt muss gleich bleiben. Ich habe gesagt, der Fährmann, der muss möglichst die gesamte Ladung übersetzen. Er darf kein Kleidungsstück irgendwo unterschlagen, im Fluss lassen. Und das heißt, übertragen auf den Übersetzer, er muss so genau wie möglich übersetzen. Wie macht man das? Viele stellen sich das so vor, dass man am besten einfach Wort für Wort wiedergibt. Und sagen dann, je wörtlicher eine Übersetzung, desto weniger läuft der Übersetzer Gefahr, irgendwas hineinzuinterpretieren. Je wörtlicher, desto zuverlässiger. Das klingt gut. Bloß so einfach ist es nicht. Die wenigsten Wörter sind eindeutig. Die meisten Wörter, und zwar gerade die, die zu unserem Grundwortschatz gehören, die wir also ständig gebrauchen, die meisten Wörter, die haben zahlreiche Bedeutungen. Ich beginne mal mit ein paar ganz einfachen Beispielen. Also diese Idee, dieses Ideal von einer 1:1 Entsprechung. Ein Wort im Griechischen lässt sich genau durch dasselbe Deutsche ersetzen, immer und überall. Diese Idee geht nicht auf. Ich zeige Ihnen mal ein paar 1:2 Entsprechungen. Das deutsche Wort Straße. Wenn Sie das ins Englische übersetzen, da stehen Sie schon vorm Rätsel. Sagen Sie Street oder Road? Das ist ein Unterschied. Street ist innerhalb einer Ortschaft oder Stadt oder zumindest, wenn an wenigstens einer Straßenseite Häuser stehen. Road ist Landstraße, außerhalb. Also der englische Übersetzer, der das deutsche Wort Straße wiedergeben will, kann nicht einfach immer Street sagen. Er muss vom Zusammenhang her entscheiden. Oder das deutsche Wort Himmel, das ist je nachdem Sky, dann ist es der Luftraum, oder Heaven, dann ist es der religiöse Bereich. Im Deutschen unterscheiden wir nicht. Im Deutschen haben wir einen Oberbegriff, wenn man so will. Der Engländer hat nicht den Oberbegriff, er hat gleich zwei differenzierte Einzelbegriffe und muss jedes Mal überlegen. Im deutschen Wort, das deutsche Wort Leben, das wird, jetzt nehmen wir ein Beispiel aus dem Griechischen, kann man entweder mit Bios wiedergeben, das bezeichnet das physische, das irdische Leben, Biologie kommt davon, oder dann mit Zoe, das ist das geistliche Leben, das, was Jesus uns schenkt. Also auch da wieder eine 1:2 Entsprechung. Oder noch ein Beispiel, es geht jetzt ein bisschen durcheinander, wenn Sie das Englische, jetzt gehen wir vom Englischen ins Deutsche, wenn Sie Englisch kind lesen, das heißt schon mal auf jeden Fall nicht Kind, ja, auch wenn das sprachliche Zeichen genauso aussieht wie unser deutsches Wort Kind, hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Es heißt entweder die Art und Weise, kind of funny oder so, oder es heißt freundlich, ein Adjektiv. Im Französischen noch ein Beispiel, manger, essen. Das muss man im Deutschen je nachdem mit essen oder mit fressen übersetzen. Im Französischen hat man nur einen Ausdruck. Le président mange, der Präsident isst, la vache mange, die Kuh isst. Der Franzose sagt für beide Nahrungsaufnahmevorgänge dasselbe. Der Präsident isst und die Kuh isst auch bei den Franzosen. Wenn wir übersetzen, die Kuh isst, das ist zwar nicht missverständlich, aber es ist eine sprachliche Fehlleistung, weil die Kuh nun mal frisst. Und wenn wir umgekehrt sagen, also gut, wenn die Kuh frisst, dann nehmen wir denselben Ausdruck auch für den Präsidenten, der Präsident frisst, dann ist es eine Beleidigung. Wir müssen im Deutschen wählen, unterscheiden. Der Franzose unterscheidet einfach nicht. Auch ganz interessant, das Griechische hat das Wort Daktylos und das kann sowohl die Finger als auch die Zehen an den Füßen bezeichnen. Es ist einfach vom Zusammenhang her zu entscheiden. Mir hat mal jemand einen Artikel geschickt zu Übersetzungsfragen und da hat sich der Autor bitter beklagt, dass sogar eine so wortnahe Übersetzung, wie er das nannte, wie die Elberfelder Bibel, das griechische Wort Psyche nicht immer mit Seele wiedergibt, sondern fast genauso oft mit Leben. Und dann hat er dazu geschrieben, ganz wörtlich, das ist nach meiner Auffassung geistlich kriminell. Und das mag er sehen, wie er will, aber kriminell ist hier ganz und gar nichts. Psyche unterschiedlich wiederzugeben, das ist genauso wenig ein Verbrechen, wie wenn der Engländer das deutsche Himmel einmal mit Sky und einmal mit Heaven wiedergibt. Das ist nicht nur kein Verbrechen, das ist das einzige Richtige, was er tun kann, wenn er die Mehrdeutigkeit der sprachlichen Zeichen, des sprachlichen Zeichen Himmels oder Psyche ernst nimmt. Außerdem kann Psyche noch viel mehr heißen als nur Leben oder Seele. Das kann auch den Verstorbenen bezeichnen oder den Atem oder die Kehle oder was weiß ich, alles Mögliche. Das entscheidet der Zusammenhang. Ich nehme mal ein etwas aufwendigeres Beispiel, das deutsche Wort Gang. Das ist ein Substantiv, ist interessanterweise nicht mit dem Wort gehen, dem Zeitwort gehen, verwandt, was man meinen würde, Gang und gehen. Das kommt von einem germanischen Wort, das Schreiten bedeutet. Und deswegen denkt man bei Gang natürlich zunächst mal an die Gangart, wie einer geht. Also zum Beispiel so, ich erkannte ihn an seinem schleppenden Gang. Aber das ist keineswegs die einzige Bedeutung dieses Wortes. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispielsätze. Er hatte einen schweren Gang vor sich. Was völlig anderes. Er hat eine bestimmte Wegstrecke in seinem Leben vor sich, die ein bestimmtes Ziel hat und es fällt ihm schwer, das Ziel zu erreichen. Oder jetzt musst du in den vierten Gang schalten, die Getriebestufe eines Automotors. Oder der Kellner brachte den zweiten Gang. das einzelne Gericht einer Speisenfolge. Oder mein Büro befindet sich am Ende des Ganges, jetzt ist der Korridor in einem Haus gemeint, in einer Wohnung. Oder die Anlage war die ganze Nacht über in Gang, in Betrieb, in Bewegung. Oder es gelang ihr, den Gang der Ereignisse zu rekonstruieren, also den Ablauf. Vielleicht überrascht sie diese Vieldeutigkeit. Aber das ist der Normalfall. Dass ein Wort nur eine einzige Bedeutung hat, das ist die totale Ausnahme und das trifft eigentlich nur auf den Bereich der Fachterminologie zu, wo ein Wort sozusagen unter Fachleuten in der Fachsprache determiniert ist. Wörter sind in aller Regel mehrdeutig. Das ist in allen Sprachen so, auch im Griechischen und im Hebräischen. Und das ist zum Glück so. Stellen Sie sich mal vor, hier haben wir jetzt 7 verschiedene Bedeutungen für Gang. Stellen Sie sich mal vor, wir müssten für alle die 7 verschiedenen Bedeutungen je eine eigene Vokabel lernen. Da würde der deutsche Wortschatz, der jetzt sowieso schon 500.000 Wörter umfasst, der würde ins Astronomische anschwellen. Keiner von uns wäre imstande, diese unüberschaubare Menge von sprachlichen Zeichen noch zu beherrschen. Dann würde die Situation der ähneln, wie vor der Zeit, als man das Alphabet erfunden hat. Und als man noch für jedes Wort ein eigenes bildliches Zeichen konstruierte, so bei den Hieroglyphen, ja, ein abstraktes Zeichen schrieb oder ein Bild, das die Sache darstellen sollte. 26 Buchstaben, das kann sich jeder merken, das kann man lernen. Aber wer hat schon Zeit, sich Tausende und Abertausende von Zeichen zu merken, wenn jedes Zeichen, wenn jedes Wort ein eigenes Zeichen braucht, jede Bedeutung jedes Wortes? Deswegen haben sich zu der Zeit vor dem Alphabet Schreiberkasten entwickelt. Also das war eine Berufsgruppe. Leute, die die Zeit hatten, sich die Zeichen alle zu merken, vielleicht neue zu erfinden und dann Informationen schriftlich festhalten zu können. Da mussten die Leute, wenn sie einen Brief schreiben wollten, zum Schreiber gehen und es ihm diktieren und er brachte das in all diese Zeichen. Ja, anders ging das nicht. Und deswegen ist es gut, dass wir viele Bedeutungen unter einem sprachlichen Symbol zusammenfassen. Wenn die Sprache nicht so ökonomisch wäre, dann würde Kommunikation praktisch unmöglich. Was bedeutet das jetzt für die Übersetzung? Das heißt ganz einfach, es gibt für ein griechisches Wort in der Regel nicht nur ein deutsches. Man muss bereit sein, das Wort immer wieder anders wiederzugeben. Nehmen wir nochmal das deutsche Wort Gang. Da in diesem ersten Beispiel oder im zweiten, er hatte einen schweren Gang vor sich, da würde man wahrscheinlich mit Way übersetzen. Ja, ein Stück Lebensweg, das vor ihm war, Way. Bei dem allerersten, wo er, war das jetzt, egal, bei dem allerersten Beispiel, ja, das, da würde man Walk sagen, das war das, ich erkannte ihn an seinem schleppenden Gang. Und jetzt, wenn man sagt, du musst in den vierten Gang schalten, das wäre Gear im Englischen, bei dem Gang im Sinne von Menü, Gericht, das wäre Course. Und dann der Gang am Ende im Hausflur, das wäre Korridor. Und wenn man sagt, die Anlage ist die ganze Nacht in Gang, das müsste man irgendwie umschreiben, the machine is running oder irgend sowas. Und Sie sehen, mindestens 6 verschiedene Ausdrücke, wenn man dieses eine Wort Gang ins Englische übersetzen will, eine 1:1 Entsprechung. Und das ist noch nicht kompliziert genug. Die sprachliche Wirklichkeit ist noch wesentlich komplexer. Aber es ist in Wirklichkeit nicht eine 1:1 Entsprechung, sondern eine 4:1 Entsprechung. Also das Wort Gang, das kann man, wie gesagt, je nach Zusammenhang im Englischen mit Way übersetzen. Aber Way seinerseits, das englische Way, ist keineswegs immer Gang. Ja? Way of Life, the American Way of Life, das ist nicht Gang, das ist die Art und Weise des Lebens, das muss man dann im Deutschen mit Weise übersetzen. Aber Weise, das deutsche Wort Weise wiederum, kann zum Beispiel auch Melodie bedeuten. Und eine Melodie muss man im Englischen nicht mit Way übersetzen, sondern mit Tune. Und Tune seinerseits wiederum heißt nicht immer Melodie, sondern das kann auch die Laune sein, die Stimmung. Und so geht das immer weiter und immer weiter. Das ist eine endlose Wörterkette, Bedeutungskette. Die deutschen und die englischen Wörter stehen zueinander nicht in einem 1:1-Verhältnis, auch nicht in einem 1:1-Verhältnis, sondern in einem 4:4-Verhältnis. Das ist alles irgendwie miteinander verzahnt und verkettet. Als Gott die Sprachen verwirrte beim babylonischen Turmbau, da hat er ganze Arbeit geleistet. Ja. Da hat er nicht einfach ein Symbol der einen Sprache durch ein Symbol in der anderen ausgetauscht, sondern er hat kräftig in dem Topf gerührt und es ist alles ganz anders. In jeder Sprache stellt sich alles ganz anders. Die Wortgrenzen, die Bedeutungsfelder überschneiden sich ständig von einer Sprache zur anderen. Es gibt praktisch nicht diese 1:1-Entsprechungen. Ich habe noch ein sehr schönes Beispiel dazu. Das sind die Bezeichnungen für Mann und Frau. Die sogenannten Komplementärbegriffe, Mann und Frau. Wenn Sie die mittlere Ebene angucken, ja, wo 2 vorne dran steht. Die Komplementärbegriffe, Ehemann, Ehefrau. Im Englischen, also im Deutschen können wir einfach von Mann und Frau sprechen. Das ist meine Frau, sie sagt, das ist mein Mann. Sie muss nicht sagen, Ehemann, Ehefrau, Mann und Frau. Im Englischen, man and woman. Und im Französischen, homme und femme. Das sind sozusagen die absoluten Begriffe. Und jetzt gibt es ein Untersystem mit den relationalen. Also was wir angucken, die Ebene 2, das waren einfach die beiden Geschlechter, ja, der Mann und die Frau, unabhängig davon, wie sie miteinander verbunden sind. Ja, Mann, Frau, Man, Woman, Homme, Femme. Und wenn wir jetzt auf die dritte Ebene gehen, die relationalen Begriffe, also wenn Mann und Frau gekoppelt sind, Ehemann und Ehefrau, dann ist plötzlich deutlich, dass hier eine Asymmetrie vorherrscht. Das Deutsche verwendet genau dieselben Begriffe. Sagt auch wieder Mann und Frau. Der Engländer verwendet beide Male andere Begriffe, Husband and Wife. Ich kann nicht sagen, she is my woman, she is my wife. Und sie kann nicht von mir sagen, he is my man, he is my husband. Der Engländer muss an der Stelle für die relationalen Begriffe andere Begriffe verwenden. Und der Franzose wiederum, der hat an einer Stelle ein anderes Wort für den Mann. Statt homme sagt er Marie, für die Frau sagt er das gleiche Wort, femme. Das ist ganz kompliziert, sehen Sie. Das hat Auswirkungen ins Bibelübersetzen. Zum Beispiel 1. Korinther 11, wo es heißt, die Frau, der Mann ist das Haupt der Frau. Im Griechischen steht gyne, das kann sowohl die ledige als auch die verheiratete Frau sein. Das kann der absolute Begriff sein, oder der relationale Begriff. Aber wenn man das ins Englische übersetzt, muss ja der englische Übersetzer sich entscheiden, sage ich woman oder sage ich wife. Und je nachdem ist das sehr viel anders in der Tragweite der Aussage. Ja, ist jetzt nur die verheiratete Frau dem Mann unterstellt oder die Frauen ganz allgemein? Der Engländer kann sich nicht drücken vor einer Entscheidung. Er muss versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen die Sache aufzulösen. Und dann gibt es zu diesen Begriffspaaren auch noch Oberbegriffe. Und wieder verlaufen die Trennlinien verschieden. Das Deutsche kennt einen eigenen Oberbegriff, Mensch. Also sagen geschlechtsneutral, ja, egal ob Mann oder Frau. Im Englischen und Französischen ist der generische Begriff, der Oberbegriff, identisch mit einem der beiden Pole. Der Engländer sagt man auch für Mensch. Also das, was dann auf der zweiten Ebene nur der Mann ist. Und der Franzose genauso, homme ist der Mensch oder eben dann der Mann. Damit lassen sich hübsche Wortspiele machen. La moitié des hommes sont des femmes, zum Beispiel, wenn Sie Französisch können. Die Hälfte der Menschen sind Frauen, aber man könnte es auch übersetzen, die Hälfte der Männer sind Frauen. Steht natürlich nicht, weil dieses Wort eben beides ausdrückt. Das geht nur im Französischen so, im Deutschen können wir das nicht machen. Im afrikanischen Sprachen gibt es zum Beispiel viele Stämme, die haben kein Wort für Bruder. Die kennen nur älterer Bruder, jüngerer Bruder. Und wenn man vom älteren Bruder spricht, muss man dann auch noch sagen, ist er beschnitten oder unbeschnitten. Ja, und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn dann also das Neue Testament mit all diesen Brüderpaaren übersetzt werden soll, Petrus und Andreas, Wer war der Ältere? Jakobus und Johannes. Woher soll der Übersetzer das wissen? Aber er hat keine Wahl. Er muss sich für einen der Ausdrücke entscheiden. Das ist ein bisschen so. Sprachen sind wie so ein Puzzle. Jedes Puzzleteilchen entspricht einem Wort. Und alle Teile zusammen ergeben das vollständige Bild. Ein Deutschsprachiger kann mit Hilfe der deutschen Wörter alle Dinge und Vorgänge und Eigenschaften und Abstrakta erfassen, die zu seiner Lebenswelt gehören. Und genauso konnte in alttestamentlicher Zeit ein Israelit mit Hilfe seiner hebräischen Wörter alle Dinge und Vorgänge und Ereignisse und Abstrakta erfassen, die zu seiner Lebenswelt gehörten. Das Bild ist jedes Mal komplett in jeder Sprache. Aber die Puzzleteilchen sind total anders geschnitten. Das Gesamtbild ist identisch, aber die Einzelelemente sind völlig anders. Es ist anders aufgeteilt. Das heißt konkret, wenn der Fährmann denkt, also jetzt sehe ich mir ein bestimmtes hebräisches Teilchen ganz genau an auf dem einen Ufer. Jetzt rudere ich rüber und jetzt suche ich dort so lange in dem Pool von den deutschen Sprachzeichen, bis ich genau das gleich aussehende Teilchen gefunden habe. Wissen Sie, wie die Geschichte dann ausgeht? Und wenn er nicht gestorben ist, dann sucht der Mann noch heute. Er wird das Teilchen nicht finden. Es gibt es nicht. Vielleicht noch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das zutrifft. Unter uns befindet sich der Keller. Unter uns befindet sich ein alter Studienfreund von mir, aber der befindet sich nicht unter uns. Ja. Und ich könnte auch noch sagen, das weiß ich jetzt nicht, ob das zutrifft, er konnte heute Morgen nur unter großen Schmerzen aufstehen. Das ist noch wieder ein völlig anderes Unter. Drei völlig unterschiedliche Unter, und es wäre purer Zufall, wenn es auch nur eine einzige Sprache in dieser Welt gäbe, außer dem Deutschen, wo man diese drei völlig anderen Konzepte mit demselben sprachlichen Zeichen ausdrucken könnte. Also nochmal, beim Übergang von einer Sprache in eine andere bleiben die Bedeutungsfelder der Wörter nicht deckungsgleich. Die sind in jeder Sprache wieder anders organisiert. Die Deckungsungleichheit ist der Normalfall. Und Deckungsgleichheit ist der Sonderfall, wie gesagt, gewöhnlich nur bei der regulierten Fachterminologie anzutreffen. Eine konkordante Übersetzung, die also als wichtigstes Ziel hat, dass sie dasselbe hebräische Wort immer mit demselben Deutschen wiedergibt, das geht gar nicht. Das ist ein Unding. Es wird nicht funktionieren. Man wird nichts verstehen. Und abgesehen davon nimmt so ein Übersetzungskonzept eine grundlegende Eigenschaft unserer Sprachen nicht ernst. Gar nicht zur Kenntnis. Ich hoffe, ich habe Sie damit ein bisschen misstrauisch gemacht gegen dieses Konzept, dass eine Wort-für-Wort-Übersetzung zwingend die genaueste ist. Wenn man das deutsche Wort Gang immer mit Way übersetzen würde, dann hätte der Leser nur einen einzigen Vorteil. Er wüsste jetzt, wo in der deutschen Vorlage immer Gang steht. Ja? Aber das ist auch schon der allereinzigste Vorteil. Was er nicht weiß und ohne gute Deutschkenntnisse gar nicht wissen kann, das ist, was das Wort Gang sonst noch alles heißen könnte, außer Way. Way trifft ja nur ganz gelegentlich zu. Und sehen Sie, dann hat er vielleicht einen formalen Gewinn. Er weiß, wann in der Vorlage Gang steht. Aber inhaltlich hat er einen massiven Verlust von der Palette von 7 Bedeutungen und kriegt er gerade mal eine mitgeteilt. Und ich meine, dieser kleine formale Gewinn macht den massiven inhaltlichen Verlust total wiegt den niemals auf. Und es kommt doch auf den Inhalt an. Das ist doch das Entscheidende, was beim Übersetzen rübergebracht werden soll. Jetzt gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Ich sagte vorhin, dass die Vieldeutigkeit der Wörter uns verwirrt. Wenn wir das gesehen haben mit dem Gang, ja, und plötzlich merkt man, hoppla, Gang kann ja 1000 Sachen heißen, da denkt man als erstes, ja, aber Sprache ist doch dazu da, dass man eindeutig redet, sich eindeutig ausdrücken kann. Wenn man Gang sagt, das ist ja so vieldeutig. Sie haben recht, es geht darum, dass wir eindeutig kommunizieren. Aber sehen Sie, diese Vieldeutigkeit, die existiert nur im Wörterbuch. Da werden die ganzen möglichen Bedeutungen aufgelistet. Beim Sprachvollzug, wenn wir miteinander reden oder schreiben, da wird immer nur eine dieser Bedeutungen aktualisiert. Und deshalb haben wir normalerweise auch keine Verständigungsprobleme. Ich nehme mal noch ein anderes Beispiel, das Verb, das Zeitwort eingehen. Wenn ich Sie fragen würde, was heißt eingehen? Schwierig, so auf Anhieb eine vernünftige Definition, gar nicht so einfach, gell? Jetzt passen Sie mal auf. Die Bedeutung dieses Wortes wird sofort klar, wenn ich es nicht so isoliert stehen lasse, so steht es im Wörterbuch, sondern wenn ich das jetzt in einen Zusammenhang stelle, einen Wörterverband. Der Pullover ist eingegangen. Keiner hat ein Problem, das zu verstehen. Zu heiße Wäsche, da ist was geschrumpft. Oder der Wellensittich ist eingegangen. Der ist nicht geschrumpft, der ist gestorben nach dem Verzehr von Mottenkugeln. Oder der Geldbetrag ist eingegangen. Da ist nichts geschrumpft und nichts gestorben, ganz im Gegenteil. Da habe ich was geschenkt bekommen. Auf mein Konto wurde was eingezahlt. Oder die Gegenpartei ist auf den Vorschlag eingegangen. Sie hat zugestimmt. Merken Sie, in all diesen Sätzen wissen wir sofort, was eingehen bedeutet. Und wir merken auch sofort, dass es jedes Mal was komplett anderes bedeutet. Wir haben keinerlei Probleme, auf die richtige Bedeutung zu kommen. Und das liegt genau daran, dass das Wort nicht isoliert steht, sondern in einen Aussagezusammenhang gestellt ist. Wenn wir nur über eingehen nachgedacht hätten, ich weiß gar nicht, ob wir auf alle vier Bedeutungen gekommen wären, es gibt noch wesentlich mehr, die sind sozusagen deaktiviert. Wir können die nicht einfach abrufen. Aber sobald ich ganze Sätze bilde, werden die Bedeutungen, die so schlummern, aktiviert und stehen mir mit aller Selbstverständlichkeit zur Verfügung. Ich verstehe sie, wenn ein anderer sie sagt, ich kann sie selber einsetzen. Und das zeigt uns, der Kontext, der Wortzusammenhang entscheidet über den genauen Sinn des Einzelwortes. Bedeutung ist an den Kontext gebunden. Ich teste das nochmal einem Wort einschlagen, dass Sie sehen, wie die Bedeutung wechselt, sobald ich es verbinde mit einem Kontext, einer ganzen Aussage. Einen Nagel einschlagen, ein Schulheft einschlagen, eine Fensterscheibe einschlagen, eine juristische Laufbahn einschlagen, die Räder einschlagen, den Rocksaum einschlagen, könnte noch manches Objekt dranhängen und immer wäre es was ganz anderes. Man ist überrascht, wie viele unterschiedliche Vorgänge ein Verb bezeichnen kann. Und Sie sehen wieder, die genaue Bedeutung bekommt das einzelne Wort erst in Verbindung mit einer Aussage. Ich habe noch mal ein Beispiel. Herr Pohl schlägt seine Frau. Ich hoffe, keiner heißt hier Pohl. Herr Pohl schlägt seine Frau. Ist ein klarer Fall von Gewaltanwendung. Schlagen heißt so viel wie prügeln. Jetzt erweitere ich den Kontext ein ganz kleines bisschen. Herr Pohl schlägt seine Frau 6-4 und 7-5. Und plötzlich ist klar, hier wird ja gar nicht geprügelt. Es geht um ein Tennisspiel und schlagen heißt nicht mehr verkloppen, sondern im sportlichen Wettkampf besiegen. Nadal schlägt Federer, kommt in letzter Zeit häufiger vor. Ist ein klarer Fall, man kennt die beiden Herren und weiß, dass es sich um ein Tennisspiel handelt. Nadal schlägt Federer ins Gesicht, hoppla, jetzt scheint es plötzlich, als sei da noch was anderes im Gang gewesen als ein sportlicher Wettkampf. Also Sie sehen, man muss ein Wort in Wortverbund stellen, damit klar wird, was das einzelne Wort wirklich sagen will. Manchmal wechselt die Bedeutung eines Wortes im selben Satz. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt ohne Unterbrechung 2 Tage Tag und Nacht gearbeitet. 2 Tage Tag und Nacht, da steht Tage neben Tag. 2 Tage, das sind 24-Stunden-Tage. Aber Tag und Nacht, das ist nur ein 12-Stunden-Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wir haben gar kein Problem. Dasselbe Wort heißt im selben Satz was ganz anderes. Aber wir ordnen das automatisch richtig zu, dadurch, dass im Satz eben eine Bedeutung entsteht. Es gibt sogar Wörter, die können je nach Zusammenhang genau das Gegenteil bedeuten. Das griechische Wort Xenos, das kann den Gast bezeichnen oder den Gastgeber. kommt uns vielleicht verwunderlich vor. Ich sage genau das Gegenteil, aber es ist halt einfach so. Natürlich bezeichnet es im selben Satz nicht beide gleichzeitig. Das Wort Laien im Deutschen, das kann von dem gesagt werden, der ausleiht, oder von dem, der etwas entgegennimmt, je nach dem Zusammenhang. Jemandem Geld leihen oder von jemandem Geld leihen. Aber das Wort Laien in sich klärt nicht, ob es um den Geber oder den Empfänger geht. Etwas passt wie die Faust aufs Auge, das kann heißen, es passt überhaupt nicht oder es passt genau. Untiefe, das kann eine sehr flache Stelle sein im Gewässer oder eine besonders tiefe Stelle. Das griechische Affixis, das kann die Ankunft bezeichnen oder die Abreise. Oder ein schönes Beispiel ist in Apostelgeschichte 7, da kommt das Wort Anaireo vor. Und einmal heißt es, jemand schützend bei sich aufnehmen, ein paar Verse weiter, genau das Gegenteil, jemand umbringen. Das wirkt nur verwirrend, wenn man eben die Wörter so isoliert, wie wir es jetzt hier tun. Quasi Wörterbuch-Verfahren. Aber wenn Sie die einzelnen Stellen nachschlagen oder diese Gastgeber im Zusammenhang lesen, ist überhaupt keine Verwirrung da. Die Frage ist natürlich für den Übersetzer, wie klärt er das alles? Dem muss ja schwarz vor Augen werden. Ja, wenn er da ein Wörterbuch aufschlägt und da listet, ist das Ganze aufgelistet, all diese Bedeutungen. Es gibt nur eine Antwort, wie man sicher werden kann, was im Einzelfall gemeint ist: Exegese. Also gründliche, auslegerische Arbeit am Text. So gründlich wie möglich. Herausfinden, was der Text sagt. Und wie man das herausfindet, das haben wir jetzt ja festgestellt, indem man den Zusammenhang berücksichtigt, den sprachlichen Kontext, in dem das einzelne Wort steht, den sachlichen Zusammenhang, den kulturellen Kontext der damaligen Zeit, den Kontext nicht nur des Satzes, sondern des ganzen Buches und schließlich der ganzen Bibel. Und je größer der Kontext und je mehr man die einzelnen Wörter in den Kontext stellt, desto mehr löst sich die Mehrdeutigkeit auf. Je gründlicher der Übersetzer den innerbiblischen und den außerbiblischen Kontext berücksichtigt, desto leichter fällt ihm die Entscheidung darüber, was jeweils die angemessene Bedeutung ist. Es gibt auch den umgekehrten Fall. Wir haben jetzt immer davon geredet, dass ein Wort verschiedene Bedeutungen haben kann. Aber es gibt auch genauso gut den anderen Fall, dass verschiedene Wörter dieselbe Bedeutung haben. Das ist halt auch wieder die landläufige Auffassung, dass man denkt, wenn das Griechische zwei Begriffe verwendet, dann müssen das zwei unterschiedliche Bedeutungen sein und folglich müssen die unterschiedlich übersetzt werden. Zum Beispiel Psyche, Seele, und Zoe, Leben, und Kardia, Herz. Dann sagt man, das sind drei Begriffe, die haben zwar alle irgendwie mit dem Innenbereich des Menschen zu tun, aber weil es drei verschiedene Wörter gibt, müssen das auch drei verschiedene Bereiche in dem anthropologischen Make-up sein von Menschen. Und da muss man die angeblich als Übersetzer immer streng unterscheiden. Das ist nicht der Fall. Das kann sein, je nach Zusammenhang, aber manchmal können die völlig deckungsgleich sein. Das ist das sogenannte Gesetz der Neutralisierung. Ein Journalist zum Beispiel, ich habe einen Sohn, der ist Journalist in Kairo, berichtet von all diesen üblen Dingen, die dort vor sich gehen, der kann zum Beispiel eine Rede von einem Politiker so zusammenfassen. Herr XY wies auf die Bedeutung von dem und dem hin. Es sei unerlässlich, das erklärte er. Er sagte, man müsse, in solchen Fällen, so meinte er, gäbe es nur eine Lösung. Deshalb freue er sich über das und das, hob er hervor. Er sei überzeugt, dass es nichts Besseres gäbe als und so weiter. Jetzt habe ich lauter verschiedene Verben verwendet. Hinweisen, erklären, sagen, meinen, hervorheben, überzeugt sein. Je nachdem sind diese Zeitwörter völlig unterschiedlich. Ja, meinen und überzeugt sein, das kann genau das Gegenteil sein. Und hier im Zusammenhang der Darstellung des Journalisten ist genau das Gegenteil der Fall. Er könnte jedes Mal sagen, er sagte, das ist bedeutsam, er sagte, er sagte, er sagte, er sagte. Ja, kein Unterschied, nur wäre es dann langweilig. Ja, kein schöner Stil. Und deswegen sucht er sozusagen Synonyme, Wörter, die in diesem Zusammenhang deckungsgleich sind und auch so gemeint sind und vom Hörer auch so verstanden werden, aber die natürlich an anderer Stelle, je nachdem, das genaue Gegenteil voneinander sagen. Hier, wo die Begriffe nebeneinander gestellt sind, zählt nur noch der Teil ihres Bedeutungsspektrums, den sie gemeinsam haben. Die Begriffe, die Unterschiede heben sich sozusagen gegenseitig auf, sie neutralisieren sich. Man könnte, ohne das Geringste an diesem Bericht zu verändern, ein Verb mit dem anderen einfach austauschen. An irgendeine andere Stelle setzen, komplett egal. Es bleibt alles genau gleich. Ein geübter Redner oder Schreiber wechselt nur aus stilistischen Gründen von einem Begriff zum anderen und will damit gerade nicht die Unterschiede herausstellen, sondern im Gegenteil immer dasselbe ausdrücken. Und so verstehen seine Hörer auch. Und wir Christen, wir vergessen, dass dieses Prinzip der Neutralisierung auch für Griechisch und Hebräisch gilt. Das ist sozusagen allgegenwärtig, wenn wir miteinander kommunizieren. Das ist ganz normal, wenn wir säkulare Texte interpretieren. Und sobald es an biblische Texte geht, vergessen Christen ihr natürliches Sprachempfinden und interpretieren Dinge und lesen Dinge rein, die, wenn sie den Text normal lesen würden, sie nie drin finden würden. Ich weiß, es handelt sich ja um Offenbarung Gottes und natürlich finden wir in der Bibel Sachen, auf die wir nicht gekommen wären. Das sind fremde Inhalte. Aber damit wir diese neuen Aussagen verstehen, muss Gott sie ja in einer uns vertrauten Sprache mitteilen. Und er muss die Sprachkonzepte verwenden, die uns geläufig sind und die Gesetzmäßigkeiten unserer Sprache respektieren. Sonst könnte er gar keine Brücke bauen zu unserer Gedankenwelt. Eben, ich wende das nochmal an auf Psyche. Klar gibt es biblische Aussagen, wo Psyche und, sage ich mal, Pneuma, Seele und Geist unterschieden sind, abgegrenzt. Aber wo die jetzt im selben Sachzusammenhang auftauchen, da werden sie sozusagen synonym, neutralisieren sich, werden deckungsgleich. Zum Beispiel Lukas 1, Maria, wo sie weiß, sie kriegt Jesus, das Jesusbaby, den Sohn des Allerhöchsten. Da sagt sie, meine Psyche, meine Seele preist den Herrn und mein Pneuma, mein Geist, jubelt über Gott. Das soll zweimal genau das Gleiche sagen. Meine Seele preist den Herrn und mein Geist jubelt über Gott. Seele und Geist, das ist nicht der eine Bereich jubelt und der andere preist. Das ist dasselbe. Und es ist ja nicht so, dass Jubeln und Preisen zwei verschiedene Vorgänge sind. So, jetzt juble ich und dann preise ich wieder. Und es ist wieder die Seele aktiv und dann wieder der Geist. Und einmal ist der Herr das Objekt und einmal Gott. Einmal rede ich also zu dem und einmal zu dem. Ist ja Unsinn. Ist ja immer das Gleiche, ja. Die beiden Sätze sind völlig deckungsgleich. An der Stelle neutralisieren sich Seele und Geist, preisen und jubeln, Herr und Gott. Sehen Sie, auch wenn die sonst ganz unterschiedlich sein können. Wir beten ja auch so, Herr, führe und leite mich. Das sind ja nicht zwei Sachen. Führt mich Gott oder leitet er mich? Wir loben und preisen dich. Ja, wir machen ja nicht zwei Sachen. Wir loben und preisen einfach. Lobpreis. Derselbe Vorgang. So, und der letzte Nachtrag, das ist nur, dass ich, das ist ein bisschen ein lustiger Abschluss. Es gibt Textsorten, da wird bewusst damit gespielt, dass ein Wort mehrere Bedeutungen hat. Das ist der Witz oder der Werbespruch. Zwei Jäger trafen sich, beide waren sofort tot. Hier wird mit dem Doppelsinn des deutschen Wortes Treffen gespielt. Wenn man nur den ersten Satz liest, zwei Jäger trafen sich, völlig harmlos, dann liest man weiter und plötzlich ist dieses Verständnis vom ersten Satz her, sie begegneten sich, auf den Kopf gestellt. Plötzlich bedeutet Treffen ganz was anderes, als was man zunächst hineinliest, nämlich Schießen. Und Sie merken, so ein Witz ist praktisch unübersetzbar. Man müsste eine Sprache finden, wo die beiden Konzepte sich begegnen und schießen, auch zufällig mit demselben Zeichen ausgedrückt werden. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Witze sind in der Regel nicht übersetzbar. Klar, das könnte man, müsste man dann so übersetzen, zwei Jäger begegneten sich, dabei schossen sie aufeinander und beide waren sofort tot. Das ist sachlich korrekt, aber ist kein Witz mehr. Ja. Oder der letzte Witz. Ein politischer Witz aus dem Nazi-Deutschland. Zwei Männer grüßen sich. Heil Hitler, brüllt der eine. Und darauf der andere, bin ich denn ein Psychiater? Dieser Witz spielt mit der deutschen Morphologie, also der Wortbildung. Heil kann ein Substantiv sein, Hauptwort. Und dann ist es eine Wunschform. Heil dem Hitler. Wir wünschen dem Hitler Heil. Ja? Und so war das auch gemeint. Heil Hitler. Aber Heil im Deutschen kann auch die Befehlsform des Tunwortes heilen sein. Und dann ist es eine Aufforderung. Heile den Hitler. Mach ihn gesund. Und der reagiert hat, hat es bewusst so missverstanden. Das geht auch wieder nur im Deutschen so, lässt sich nicht übersetzen.